17. Kapitel. Jahre sind in Ruhe hingegangen. Im weiten Umkreis des Johannes gibt es keinen Insulaner mehr, der nicht völlig gläubig wurde. Die alten Römer stehen Jesu Jünger treu zur Seite. Auch sind vom Festland Legionäre hergekommen, die sich auf das Schiff geschmuggelt hatten, wenn Seananus nach wie vor von Tyrus jene Dinge holte, die auf Patmos fehlen oder nur mit Mühe herzustellen sind. Doch der Seebär ist nun alt geworden und hatte lang gewählt, wer wohl als Galeerenführer auszubilden wäre. Eines Tages fällt sein Blick auf Stephanus, der ein starker Mann geworden ist, zu allem brauchbar, was von ihm gefordert wird. Er fragt ihn: Sag mal, Stephanus, was musstest du denn alles tun, als du bei den Piraten warst? So viel ich weiß, warst du ein paar Jahre bei den Räubern. Angst befällt den jungen Mann. Das kann nicht sein, dass ich jetzt, nach so langer Zeit. Siananus merkt es gleich, was den anderen bedrückt. O Stephanus, seit wann hast du kein Vertrauen? Nicht zu Janus, nicht zu mir, vor allem nicht zu unserem lieben Herrn? Verzeih, bittet jener hastig, es kam mir in den Sinn, ich müsste fort und ich müsste. Ah, unterbricht der Kapitän, da kommt Joannus, der wird uns helfen, die Sache in das rechte Lot zu bringen. Johannes eilt mit großen Schritten her, als hätte er gespürt, dass man seine Hilfe braucht, die meist in einem besten Rat besteht, nicht selten auch, dass er dabei seine Hände regt. Er hat sein Evangelium beendet, auch manchen Brief geschrieben an verschiedene Gemeinden, wo Paulus und andere Apostel wirkten. Er hat getröstet, aufgerichtet, weil viele in den Moloch weltverirrter Großen fielen. Das Grauen hält die Seelen fest. Die meisten dieser Briefe sind verloren. Aus Angst hat man sie vernichtet, was ganz verständlich ist. Er sieht die beiden Männer freundlich an. Was gibt es zu bedenken? Fragt er. Du kommst wieder mal zur rechten Zeit. Rufe unsern Stephanus zur Ordnung auf. Weil ich nach den Piraten fragte, dachte er, ich wolle ihn noch jetzt verkaufen. Ich ahne, was du willst, Siananus, und halte es für gut. Na, nun entlaste erst mal unseren Jungen, kommt mit in meinen Turm. Das tut Stephanus mit Freuden. Mit seinen starken Schultern führt er den Seher die steile Stiege hoch, läuft aber nochmals fort und holt von der Taverne einen leichten Wein, den Johannes liebt. Gut, mein Junge. Johannes schenkt die Becher voll. Sprich, wendet er sich Siananus zu. Es ist so. Allmählich fällt es mir recht schwer, ein Schiff durch alle Fairnisse zu steuern. Auch beim Kauf von all den Dingen, die wir brauchen, fehlt mir eine feste Hand. Unsere Ruderer sind alle brav und bisher konnte ich den einen und den anderen ohne Sorge mit mir nehmen. Beim letzten Mal an Land, ich berichtete es noch nicht, sind mir zwei davon gerannt. Warum? Wer weiß denn das? Sicher sind sie nicht sehr weit gekommen, die hat gewiß ein schlechtes Los ereilt. Das jetzt aber nebenher. Meine Augen werden trüb, die Hand ist nicht mehr stark genug, um im Sturm das Steuer vor dem Wind zu halten. Ich brauche jemand, auf den ich mich verlassen kann, der für die Cornelia, sie ist noch immer unser bestes Schiff, anzulernen ist. Auf Stephanus fiel meine Wahl, weil er... Auf mich? Unterbricht derselbe. Ungläubig sieht er auf Johannes und auf den Kapitän. Sein geheimer Traum, oh, er soll Wahrheit werden. Und da hatte er gemeint. Ich dachte oft, sagt Johannes, was werden würde, wenn du nicht mehr schiffern kannst? Stephanus ist klug genug, um den Posten auszufüllen. Zu ihm können wir Vertrauen haben, nicht wahr? Nickt Ersiananus zu. Ich bestimmt, sagt jener gleich. Aber erst mal fragen, ob er auch will. Natürlich hat der Kapitän schon längst geprüft, ob Stephanus sich eignen würde. Bei Ausbesserungen von den Schiffen hat er ihn oft hinzugezogen und mit der Führung von Galeeren wusste Stephanus Bescheid. Nur die Achtung der Besatzung müsste er sich erst erwerben. Was möglich wäre, wenn er auf der Seefahrt eine größere Gefahr bestanden hat. Mich erst fragen? Stephanus springt von seinem Stuhl. Ich, ach, oh, stottert er, erzählt dann aber, was er bei den Piraten alles lernte. Er, das Kind, wurde keineswegs geschont. Das Meer kennt er weit und breit. Überall kreuzten die Piraten auf, sogar außerhalb des Säulentores, in Klammer Gibraltar. Was er sagt, hat Hand und Fuß. Der Kapitän erstaunt, was vieles noch lebendig ist. Man hatte ihn mit guter Absicht niemals mit aufs Meer genommen, um ihn von seiner ach so schweren Kindheit loszulösen. Habe einen guten Griff getan, schmunzelt Siananus. Und wenn du, Joannus, damit einverstanden bist, nehme ich den neuen Kapitän gleich mit. Übermorgen ist die nächste Reise fällig. Nur, wer wird dich betreuen? Keine Sorge, wird er beruhigt. Ich habe jemand an der Hand. Es ist die Tochter unserer Horfa, die Cornelius mütterlich betreute. Schon vor längerer Zeit bat sie mich, ob sie mir nicht dienen dürfe. Nun freilich, ein Mädchen kann manches eben besser als ein Knabe tun. Für die Wege gibt es Buben, die nur zu gern mithelfen möchten. Abgemacht. Stephanus, bereite dich auf deine erste Fahrt gut vor. Ah, unser Kapitän führt auf dem Wasser eine strenge Zucht. Das muss sein, und er meint es dabei gut, wenn er auch mal zanken muss. In was jedoch musst du dich vorbereiten? Stephanus überlegt, was wohl der Jünger meint. Erst denkt er an das Schiff, an die Arbeit, was es da zu lernen gibt, doch dann. Ich muss meinen Dienst in Jesu Hände legen, das Wichtigste, mit dem ich meine Vorbereitung treffen muss. Der Seebär räuspert sich. Ha, Das war eine Antwort ganz nach seinem Herzen. Oft hat er auf hoher See sich Gott vertraut, wenn sein Können wenig nützte, um den Gefahren zu entgehen. Und Johannes, er legt die Hände auf das junge Haupt. Fast klingt's wie Gottes gute Stimme. Der Herr segne dich. Das Beste hast du dir erwählt. Bleibe morgen ganz für dich. Sprich im Herzen mit dem Herrn. Sag ihm alles, was du noch zu sagen hast. Rechne mit dir selber ab. Öffne Gott die Seele. Dann ist er immer deine rechte Hand. Schon beim ersten Wort beugte Stephanus sich nieder, nahm in seine Hände des Apostels Mantelsaum, und es ist ihm so wie damals, als im Gehege Gott ganz wunderbar zu ihnen sprach. Er, Stephanus, hatte das Gewand des Herrn heimlich an den Mund gedrückt, wobei sein Herz zutiefst erschüttert war. Bis zur nächsten Nacht bleibt er verschwunden. Johannes sieht im Geiste sein Versteck. Über des Cornelius Grab liegt eine kleine Kluft. Dort betet er, spricht auch mit dem Tribun, als säße dieser neben ihm. Du hast uns stets gedient, und Gott sprach von seiner Dienstbarkeit. Mit seiner Hilfe will ich tun wie du, dienen will ich, deinem Beispiel folgen, mich für unsere Insel einzusetzen, soll mein oberstes Begehren sein. Damit hoffe ich, unserm hohen Gott zu dienen, ihm zur Freude, uns zum Heil. Vielerlei Gedanken kommen über ihn und er spürt's. Gott gibt ihm diese ein. Neben mancher Seligkeit, was das neue Amt erfordern wird, praktisch, und was wohl zu verbessern wäre, was der Kapitän bis jetzt getan, davon haben andere keine Ahnung. Siananus wird sein bester Lehrer sein. Ein paar Wochen sind sie fort. Johannes spürt es mehr, als dass er diesmal sieht. Patmos droht ein Sturm. Die bisherigen Überfälle werden zahm zu nennen sein gegen dem, was kommt. Er beruft den Inselhauptmann Kronias zu sich, samt dem Centurio und Scopatus. Sie sitzen sich im Turme gegenüber. Unten wacht ein starker Knabe, von Johannes instruiert. Was gibt's? Fragt der Hauptmann. Dein Gesicht ist ernst, Joannus, und mir ist, als käme etwas auf uns zu. Dabei dachte ich, Rom hätte Patmos abgeschrieben. Nur dass Aurelius gestorben ist, einer unserer besten Freunde in dem wild zerwühlten Rom, gibt mir zu denken, und von Clarettus haben wir nichts mehr gehört. Schwer betont, sagt Johannes. Vergangene Nacht sah ich im Traume Schwerter blitzen. Erwachend wusste ich, bald werden wir sie sehen. Nun ist Siananus nicht bei uns, ihm droht ja nichts, bloß hat er mehrere Legionäre mitgenommen und damit ist's um unsere Besatzung schwach bestellt. Wohl, man verdirbt die Insel nicht, allein es kostet Blut. Die Niedrigen wollen siegen. Dabei ahnt man nicht, dass ein Weltsieg immer bloß Verluste mit sich bringt, denn jeder Kampf zieht Kämpfe hinterdrein. Wir stehen in Gottes Hut, aber die Vernunft darf auch mitwalten. Geistig war ich sehr dagegen, weil unser Kapitän euch Waffen kaufte und du, Kronias, die Fischer lehrtest, mit denselben römisch umzugehen. Für jetzt eben war es nicht vergeblich, dass ihr beide so gehandelt habt. Kann sein, Kronias, dass wir uns wehren müssen. Noch heute rüste dich und weihe alle ein, die Waffen tragen können. Ich sehe eine Nacht, vielleicht schon morgen, wo man uns überfallen will. Außer Wachen lass am Tage alle schlafen. Die Fischer sollen in der Nähe nicht hinaus. Skopatus, reite los, alarmiere sie, ohne ihre Frauen und die Kinder in die Angst zu treiben. Von den übrigen Fischern soll keiner nord- und südwärts in den nahen Buchten auf den Fang. Die abseits Wohnenden sollen deshalb für die ganze Insel sorgen und jeweils zweimal fischen. Skopatus schimpft. Nachts zu überfallen ist Piratenart und keines stolzen Römers würdig. Gesindel. Johannes beruhigt ihn. Was am Ruder ist, taugt nichts. Seit Augustus, zwar auch ein Eroberer, gab es keinen Cäsar mehr, der wie er gehandelt hat. Kannst in Rom die echten Römer zählen? Clarettus ist mir aus der Sicht gekommen. Da, eben ist mir so, als ob jemand sagt, er kommt euch zu Hilfe. Das wie, weiß ich nicht. Das eine aber ganz gewiss, was auch geschieht, Gott steht uns bei. Was willst du tun? Kronias. Sofort rüsten. In allem anderen wird dein Rat befolgt. Bisher war immer für mich wunderbar. Hast du, Joannus, stets gut geraten. Gewiss kommt das aus deiner Schau, die der Heiland gibt. Auch sonst bist du lebensklug und ich denke, dass sich bei dir das Geistige mit dem eigenen vermählt. Johannes bestätigt es. Sieh, des Geistes Gaben, das Himmlische, steht über allen Dingen unserer Menschlichkeit. Da wir unseren Geist von Gott erhalten haben, ist's uns möglich, wie aus uns selbst zu denken, planen, was eine gewisse Vorausschau mit ergibt. Oft ist es das Gefühl, wie du selbst es hattest, das uns vor etwas warnt oder auch beruhigt, je nachdem, was die Zukunft in sich birgt. Und Gefühle sind des Geistes Sprache. Gott will nicht, dass wir stumpf im Leben bleiben, sonst hätte er uns keinen Geist zu geben brauchen. Was über unser menschliches Vermögen geht, sagen wir die hohe Schau, das Himmlische. Es kommt von ihm oder durch die Boten, die er uns zur Seite stellt. Genug für jetzt. Es drängt. Skopatus muss gleich fort. Er könnte nach dem Norden, ich nach dem Süden reiten, ratet der Centurio klug. Da hätten wir die Fischer rasch beisammen. Ja, Hermius, befiehlt der Hauptmann. Erst war ich ärgerlich, als sich die 12 Legionäre auf der Cornelia eingeschmuggelt hatten und ich stauchte sie zusammen. Pack, sagte ich, wisst ihr nicht, dass ihr eure Truppe nicht verlassen dürft? Du, Joannes, hattest abgeraten, sie zurückzuschicken, und ich solle erst mal hören, weshalb sie auf die Insel kamen. Sie wollte nicht mehr Menschen morden, die man schuldlos unterdrückt. Für sie ein gutes Zeichen, sie nahmen auch schon viel vom guten Glauben an. Wenn ich nun aber sagen muss, doch die Waffen in die Hand zu nehmen und vorher von der Friedensinsel schwärmte, was dann? Kronias sieht recht zweifelnd drein. Ich rede selbst mit ihnen. Da bin ich fein heraus, obwohl man keine Mühe scheuen soll. Wirst noch genügend Plage haben. Die Römer eilen fort. Bald sind über 100 Krieger eingesetzt. Den 12 Legionären hat Johannes dargelegt, ob jemand sich verteidigt oder ob man Männer, Frauen, Kinder überfallen soll, aus dem armen Recht des Stärkeren. Sie bitten sofort Kronias, sie an den ärgsten Stellen einzusetzen. Freilich, meint einer mit Bedacht, wenn man wüsste, mit was man schwerem rechnen muss, ob das wohl der Seher Gottes weiß? Wahrscheinlich, erwidert Kronias, nur will er vorher uns nicht müde machen. Weiß man den Gegner übermächtig, so lähmt das unsere Einsatzfreudigkeit. Daran soll's nicht fehlen, ruft einer aus der Schar, und die Insellegionäre stimmen lauthals ein. Lasst sie kommen, diese Räuber, ganz gleich, wer es ist. Und wenn es Römer sind, fragt Kronias mit Absicht, dann sind's auch bloß Räuber. Sie haben nichts bei uns verloren. Ich, sagt der Redner, war dabei, wenn man kontrollierte, und war nichts anderes als Räuberei. Ha, jedes Mal leuchteten wir ihnen heim. Ich bin zwar ziemlich alt geworden, so um die 60 rum, ich weiß es selber nicht genau, aber hier, deutet er auf seine Muskeln, da ist noch was drin. Sie begeben sich in etwas breit gezogener Front ans Ufer. Ein Angriff ist am Haupthafen zu erwarten. Denn die engen Fischerbuchten eignen sich für Schlachtgaleere nicht, auf dem Hügel, beim Gehege, von woher herrlich Gott erschien, sitzt Johannes ganz allein. Seine Seheraugen schweifen übers Meer. Die Nacht bringt keine Störung, indessen sind schon viele Fischer eingetroffen. Sogar solche, die Kronias nicht ausgebildet hat. Alle sind beseelt, ihre Heimat zu verteidigen, mag kommen, wer und was da will. Der Tavernenwirt hat sich verdoppelt und ein paar Frauen helfen mit. Von weit her bringt man viele Körbe Fische, alle zubereitet, so dass der Wirt sie nur zu kochen und zu rösten braucht. Das Weltliche, leider nötig, ist geordnet. Tagsüber schläft die Mannschaft außer jenen Wachen, die stündlich abzulösen sind. Auch Johannes ruht am Tage aus. Am zweiten Abend, schon sehr bald, sitzt er wieder auf dem Hügel. Einen flinken Knaben neben sich, der ist mächtig stolz nach Kinderart, weil er auch mit kämpfen darf, wie er wichtig tut. Dazu bist du noch zu jung, Johannes streichelt ihn. Du musst flink zu Kronias und melden, was für ihn wichtig ist. Komme gleich zurück. Es ist möglich, dass du ein paar Mal laufen musst. Das ist viel mehr wert, als wärest du bei ihm und würdest ihn behindern. Ich bin stolz, dass ich dir helfen darf. nicht stolz. Unser Heiland konnte alles tun. Viele Kranke heilte er und Törichten gab er sein Licht, das in ihm war. Denkst du denn, er wäre jemals stolz gewesen? Und ist ewig Gott? Wollen wir uns an ihm messen, dann sind wir kleiner als der kleinste Wurm, ein Stäubchen der Unendlichkeit. Der Knabe nickt verständig. Mitternacht. Johannes sieht wohl mehr als Seher denn als Mensch. Weit draußen auf dem Meer das Blinken eines Feuers. Vom Ufer aus ist nichts zu sehen. Auch baut Kronias auf den Jünger. Trotzdem kontrolliert er seine Schar. Jetzt, sagt Johannes, lauf hin und melde. 4 oder 5 Galeeren steuern an. In einer Stunde sind sie hier. Wie ein Pfeil schießt der Junge fort, kommt an und meldet es dem Hauptmann Wort für Wort, was ihm Johannes aufgetragen hat, und schon rennt er zurück. O weh, konnte das der Seher nicht schon früher wissen? Oder soll es für euch eine Prüfung sein? Kronias dreht sich um. Deutlich hat er es gehört und ist niemand da, der das hätte raunen können. Dabei ist's, als ob ihn jemand stärkt. Ja, erst in Gefahren wird der Glaube fest. Scopatus für die linke, Hermius für die rechte Flanke, gibt er den Befehl. In einer Stunde! Beide stieben schimpfend auf den Pferden fort. Bald sehen sie die Fackeln, die plötzlich wie auf einem Atemzug verlöschen. Nach geraumer Zeit sieht man 5 Galeere näher kommen. Kein Ruderschlag ist zu vernehmen. Sklaven peitscht man aus, die beim Angriff ihre Ruder mit Geräusch ins Wasser stoßen. Sieht böse aus, denkt Kronias. Nun, er will Gott fest vertrauen und möge uns der Heiland helfen, ist sein Stoßgebet. Eben kommt der Knabe wieder angerannt. Joannus lässt sagen, weit draußen kommen neue Schiffe ohne Lichter und bei Herkules, entfährt's dem Hauptmann falsch. Nein, nein, das wollte ich nicht sagen, sind es aber. Lass mich doch erst alles melden, fällt der Junge ihm ins Wort. Es wären Helfer, sollst nach Möglichkeit die Feinde in die Irre führen und Gott steht uns bei, hat Joannus sehr ernst gesagt. Für diese Meldung darfst du dir was wünschen. Ich soll Fischer werden, möchte aber lieber Seemann sein auf der Cornelia. Will's mir merken? Wieder eilt der Knabe zu Johannes auf den Hügel. Sind es wirklich Freunde? Fragt er leise. Warte ab, mahnt Johannes. Kannst du noch mal laufen? So oft du es befiehlst. Es ist kein Befehl, nur Gott befiehlt, richtiger, er befiehlt uns etwas an. Er lässt uns seinen Willen wissen. Und handeln wir danach, so erfüllen wir sein heiliges Gesetz, die Gebote. Die Feindlichen haben sich formiert. Die kleinere Galeere fährt voraus, sie soll die Furt zum Hafen suchen. Währenddessen sind die fernen Schiffe wie mit Sturmesflügeln hergeeilt. Die Angreifer merken sie noch nicht. Lauf, mein Junge, ruft Johannes hastig, und melde, 8 Galeeren unter Führung unserer Cornelia stoßen in den Rücken unserer Feinde. Feinde, arme Seelen sind's, seufzt Johannes. Die Hände hoch erhoben, kniet er nieder. Herr, lass kein Blutbad zu, hülle uns in deinen Frieden ein. Als Kronias die neue Kunde hört, schickt er zwei Fischer zu den Gruppen, um die Seinen froh zu stimmen. Wie hebt sich da der Mut? War ganz natürlich, als man die fünf Galeeren sah, mit Männern übervoll beladen, fragte sich wohl mancher, ist der Übermacht zu trotzen? Kronias zieht in Eile seine Leute in einem ziemlich tiefen Bogen vom Hafenufer ab. Wohl werden dadurch seine Linien dünn, doch der erste Angriff prallt in einen leeren Raum. Vorerst ist das günstig. Die Bodenwellen helfen gegen allzu frühe Sicht. Johannes gab mir das ein im Auftrag unseres Herrn. Mit ganz tiefem Dank ist er erfüllt. Sie hätten sich der Übermacht am Ufer nicht erwehren können. Er steht auf einem höheren Punkt, von Gesträuch gedeckt. Hermius und Scopatus brachten ihre Pferde fort. Sie können jetzt nichts nützen und würden sie zu bald verraten. Beide finden sich beim Hauptmann wieder ein. Der Wind hat sich gedreht. Aus einer Wolkendecke bricht der Mond hervor. Der Kommandant der Feinde, es ist auch ein Du um vier, flucht lästerlich. Dass auf Patmos niemand etwas merkt, denkt er, lässt ihn frohlocken. Schont niemand, gibt er den Befehl, weder Männer, Frauen, Kinder. Wer sich als Christ erweist, der muss leben bleiben, damit wir welche fürs Amphitheater haben. In Rom hat man mit ihnen herrlich aufgeräumt. Ha, 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 ha! Die Vorausgaläre stößt ans Land. Man springt von Deck zu Deck. Da ertönen hinter ihnen auf dem Wasser mehrere Fanfaren. Erschrocken wendet man sich um. In Front acht Schiffe riegeln jede Flucht und Ausfahrt ab. Die Cornelia wird erkannt, das legendäre Schiff, wie man sie allzeit nennt. Und schon sinkt der Mut ins Meer, trotzdem wird der Angriff vorgenommen. Breite Wellen, schwer bewaffnete stoßen ins Gebiet, kaum aber sind sie vorgerückt und treffen auf die ersten Insulaner, die sich heftig wehren, hört man vom Ufer her ein lautes Schreien. Clarettus, Siennanus, Stephanus und viele Legionäre dringen in die Reihen ein. Die Bewacher auf den fünf Galeeren, die ohne Rücksicht auf die ihrigen entfliehen wollen, werden festgerammt. Nicht viel gefehlt und sie würden sinken. Auf dem Land kommt es zu einer kurzen Schlacht. Als der Überfall als verloren gilt, es auf beiden Seiten mehrere Verwundete, leider auch zwei Tote gibt, stürzt sich der feindliche Du um vier ins eigene Schwert. Es tagt, vom Hügel kommt der Seher Gottes, erst dankte er, hat Gott gepriesen, dass Patmos alle lieben Leute nicht verloren sind. Zwischen dem Gedränge und dem Lärm treffen sich Johannes, Kronias, Siennanus, Clarettus samt Stephanus. Letzterer hatte von dem Kapitän einige Male einen Schwertstreich abgefangen. Es dauert fast den ganzen Tag, bis das Gelände sauber ist. Die Legionäre von der Insel und die Fischer jubeln laut. Aber dank erfüllten Herzens. Denn bei dem Verhör, das Clarettus führt, stellt es sich heraus, wie dieser Überfall zustande kam. In Rom suchte man nach Opfer für die wilden Tiere. Oberste und Volk wollten immer mehr das blutige Schauspiel sehen. Da erinnerte sich ein Mann, der einmal mit auf Patmos war, an jenen, der sich Jünger Jesu nennt, an die Insulaner, die alle Christen wären. Man hatte sofort Schiffe ausgeschickt, um Patmos zu kassieren. Am Abend sammeln die Vertrauten sich im Turm. Nach einer längeren Debatte sagt plötzlich Kronias: Ich verstehe es ja und eigentlich auch nicht, weil ich einfach alles tat, was Joannus befahl. Dabei wusste er doch selber nicht genau Bescheid. Und wie kam es denn, dass ihr mit so vielen Helfern eingetroffen seid, als ich dachte, jetzt ist's aus? Militärisch hätte ich der Übermacht nicht standgehalten, trotz Vertrauen zu dem Herrn. Lasst Joannus erst reden, dann klärt sich alles bestens auf, ratet Stephanus. Im Voraus wusste ich es nicht genau, sollte eine Glaubensprüfung sein. So hörte ich's, ruft Kronias. Ich war erst verzweifelt. Siehst du, sagt Johannes freundlich, also hast auch du das Wort des Herrn gehört. Sprach ich jedoch von einer Glaubensprüfung, so wisset, dass nicht Gott uns prüft, weil er alles weiß und es durch seine heilsgewohnten Schöpferhände geht. Wir selber waren es, was durchaus verständlich ist. Wenn man lang im Frieden lebt, denkt man gern, man hätte ihn verdient. Solcher Glaube hat ein Loch, oft ein großes. Man lebt so in den Tag hinein und hält sich obendrein für gut. Segen ist's, wird die Seele aufgerüttelt, man hat sich's selber zuzuschreiben. Dass es durch Gottes Hände geht, ist seine Gnade ganz allein. Bloß zu danken ist dafür, wie sich die Gnade herrlich offenbart. Ich sollte es zu unserm Heil nicht völlig sehen. Wie kam es aber dann, dass ich dir einfach glaubte? Fragt der Hauptmann. Du hast weniger mir als mehr dem Herrn vertraut. Ihr Freunde habt es oft genug erlebt, wie wunderbar des Heilands Führung ist, wie er als Vater für uns Kinder sorgt, wenn das Weltliche ihr arges Haupt erhebt. Immerhin, ab und zu ist's gut, wenn man den Glauben ohne Schau beweist. In Klammer 2. Korinther 5, 7. Ich habe, will Kronias bekennen, weiß ich, sagt Johannes heiter. In der Angst um unsere Friedensinsel war dir der Götzenname Herkules herausgerutscht. Vielleicht hat Gott gelächelt und deinem Engel anbefohlen. Das streichen wir gleich wieder aus. Du atmest auf. Sieh, wenn man in Angst und Nöten ist, steigt vom alten Grund der Seele manches auf. Sogar ein Stoßgebet gehört dazu. Das jedoch gerade sieht Gott freundlich an. Er weiß, was für ein Gemächte wir sind. Doch um das, wie man zu seinem Nächsten steht, sind wir nicht befreit, weil sich jeder für den andern notfalls opfern soll. Dieser Dienst ist das Wichtigste im Leben, das Beste unseres Glaubens, der Kernpunkt unserer Liebe. Alles, was dem Höchsten aufzuopfern ist, wer das tut, geht niemals fehl und ein irrgegangenes Wort verweht. Gedanken, Worte lassen sich am schwersten zügeln. Eher überlegt man sich die Tat. Spontane gute Taten kommen aus dem Geist, spontane böse aus dem materiellen Seelenteil, der Finsternis entnommen. Wir aber, zeigt Johannes in die Runde, dürfen glauben, dass wir fest in Gottes Gnade stehen. Sich zu überwinden ist nicht leicht. Hat man es getan, dann kann man nicht mehr fallen. Da steht unser Geist in Gottes Licht und in seiner Freundlichkeit. Claretus fragt, wie es käme, dass auf Patmos sich so Herrliches erfüllt, während allseits in den Landen Tod und Elend herrschen und von Gottes Gnadenhilfe nichts zu spüren sei und ob sich Gott auf einen kleinen Raum beschränkt. Unbesorgt, du bist nicht der Einzige, wirst es bis ans Ende dieser Welt nicht sein, der solche Fragen stellt, wird ihm erwidert. Wer keine Ahnung hat, dass das Menschenleben nicht erst auf der Welt beginnt, kann solche Fragen stellen, aber wer zum Glauben kam und das, warum, Gott vor die Füße stellt, der muss erst noch vieles lernen, der hat keinen festen Glaubensgrund, auch wenn er meint, er besäße ihn. Gott gibt aus seinen Zeiten Anhaltspunkte, an denen zu erkennen ist, um was es geht. Siannanus fragt, warum der Weg des Heilands nicht verbreitet sei. Jetzt, lieber Freund, der Same liegt im Land, das Erde heißt, und er geht auf, dass viele Menschen zur Erkenntnis kommen und noch in später Zeit für ihren Glauben sterben, wie es rundum nun geschieht. Was der Heiland tat und lehrte, nichts geht verloren. Es kommt die Zeit, wo der Same groß geworden ist und wird alles offenbar von einst, von jetzt, von Gottes ewig großer Herrlichkeit. Zu bedenken ist, dass Gottes Tun nicht bloß die Welt betrifft, das Infinitum mit den zahllos großen Lichtgebilden, Sternen, Welten weiß um Gottes Wort, Weg und aller seiner Schöpfermacht. Die Erde ist ein kleiner Punkt dagegen. So sind wir wenigen auch ein Punkt auf dieser Welt. Doch seht, wir sind ein Punkt, ein Samenkorn, den Gott gestreut. Ihm sei überlassen, was er aus dem Samen, aus uns als Samenträger macht. Betrachtet euch mit allem, was in eurem Körper ist, was das Leben reguliert, erhält. Seht dazu die winzige kleine Mücke an und bedenkt, in dieser kleinen Winzigkeit ist vorhanden alles, was wir in uns haben, Herz und Lunge, die Eingeweide, Augen, Ohren und des Lebens Sinne. Mit bloßem Auge nie zu sehen. Ist das nicht ein ungeheures Wunder unseres Gottes? Oh, da sind wir wenigen in dieser Zeit, die wir den Herrn erkannt und liebend an ihn glauben, solchem kleinen Tiere gleich. Das Wunder bleibt, es ist da. Es vermehrt sich durch die Kraft des Lebens. Der höchste Lebensträger ist der Herr, der Schöpfer der Unendlichkeit. Auf den Lichtstationen gibt es niemand, der nicht Gott verbunden ist und ihm durch Erfüllung seines heilsgewohnten Willens dient. In Willigkeit, Freude, Liebe und in echtem Dienst wollen wir es auch so tun. Gott, der Herr, der Schöpfer tut das Seine. Das werden wir in vollem Umfang erst erkennen, wenn wir von der Welt gegangen sind. Alsdann gibt es Zeit und Weg genug, um nachzuholen, was zu erkennen auf der Welt nicht möglich ist. Das darf aber nicht zur Lauheit führen, indem man meint, habe deshalb später Zeit genug und brauche mich jetzt auf der Erde nicht zu plagen, um zu bekommen, was die Ewigkeit beschert. Sehr fehlgedacht. Wer sich so den Dienst für Gott am nächsten zu erleichtern sucht, wird im Jenseits eine leere Ehre finden. Materielles Stroh. Und schwer, bitter schwer, wird ihm die Jenseitsgasse sein. Ich will von jener Szene sprechen, als der Heiland Lazarus aus dessen Grabe rief. Unverstanden, auch erst für uns Jünger, war am Ort des Todes jenes Wort. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Johannes 11, 25 bis 26. Lazarus war tot und hatte stets dem Herrn gedient. Wie sollte man denn leben, obwohl man stirbt, dem Tod verfallen ist? Ach, es ging nicht um den Leib, Gott geht es um den Geist, um die Seele, die er aus seiner Willensewigkeit geboren hat. Das zeigte er als Beispiel an. Er befragte keinen aus der Jüngerschar, keinen weisen Mann, sondern nur ein Weib, die Martha, ob sie wohl sein Wort verstünde, daran glaubte, dessen eingedenk, was der Herr im Haus des Bruders lehrte, bekannte sie sich offen zu dem Glauben, zwar mit dem menschlichen Bedenken, dass der Leib schon verwest, für die Welt nicht wiederkehren könne. Im Gesetz der Lebensallmacht war das sogar richtig. Doch es galt der Lehre von dem Geist. Darum erst die Frage an die Martha, ob er, der Herr, ihr nicht gesagt habe, sie soll die Herrlichkeiten sehen, wenn sie auch das Unverstandene glaubt. Unverstanden war es für uns alle. Die Frau bezeugt den Glauben, gegen das Gesetz, ein Grab nie zu öffnen, der Gesundheit wegen, lässt sie es dennoch tun, und um des Glaubens willen hüllte Gott den Geist samt Seele wieder mit dem Fleisch der Erde ein. Dieses Wunder tat er nur einmal. Wir waren darob fassungslos, wie von der Glaubenskraft der Frau und von dem Toten, der gestorben und wiederum lebendig war. Der tiefste Inhalt dieser Herrlichkeit ist Gottes Wort und bleibt ewiglich bestehen, ob dies und das in unserer armen Menschlichkeit vergessen wird, ob wir es nicht verstehen oder später anders daraus formen, bleibt doch bei Gott alles so, wie und was er denkt, spricht und tut. Zwar im kleinen Widerschein, so ist Patmos auch das eine Wunder. Die Welt will uns verderben, wie Lazarus gestorben war. Aber weil sein Geist lebendig blieb, konnte er durch Gottes Herrlichkeit vom Grabe auferstehen, ist unser Friedensland lebendig zu erhalten, ein Zeichen für die heutige Epoche, wie für noch ferne Zeiten, wo Gott auch dieses Wunder offenbart. Siannanus spricht den Gedanken nicht erst aus. Patmos geschehe meinetwegen. Stehe ich in einem kleinen Mittelpunkt, so aus Gnade, weil Gott die Offenbarung gibt, die Johannes schweigt. Keiner von den Männern, den es nicht berührt. Da ist etwas. Was? Wann? Wo? Wer kann das wissen? Die Bilder, oh! Der Seher streicht sich über seine Stirn. Es vergeht. Noch bleibt ihm eine Zeit, bevor das Schwerste aufzuschreiben ist. Verzeiht, es war. Nun ist es wieder spät geworden. Ihr seid müde von dem Tag der Plage. Aber unser Vater gibt uns einen guten Schlaf. Morgen sagt ihr mir, wie ihr euch gefunden habt. Siannanus und Clarettus, haltet morgen noch die Feindlichen zurück, auch die eigenen Schiffe. Es wird mancherlei zu klären sein. Man wünscht sich gegenseitig gute Nacht. Heute diene ich, sagt Stephanus. Lass mich dir dein Lager richten. Johannes nickt. Er ist froh um diesen Dienst.